Vielleicht, weil der Zwerg hier war, während sich die Königin hinter den Mauern des Red Keep in Sicherheit befand, hunderte von Meilen entfernt im Süden. Caitlin wünschte fast, sie hätte den Brief ihrer Schwester vernichtet, bevor sie ihn gelesen hatte. Sir Roderick zupfte an seinem Backenbart.
»Gift. Nun, es könnte sehr wohl das Werk des Zwerges sein, das stimmt, oder, Kerseis? Gift heißt es, sei die Waffe einer Frau, wenn ihr mich verzeihen wollt, Milady. Der Königsmörder nun, ich hege keine große Zuneigung für den Mann, aber es passt nicht zu ihm. Allzu gern sieht er Blut an seinem goldenen Schwert. Wahres Gift, Milady?«
Caitlin blickte ihn fragend an, und ihr war nicht ganz wohl. »Wie sonst sollten sie es nach einem natürlichen Tod aussehen lassen?« Hinter ihnen kreischte Lord Robert vor Freude, als einer der Puppenritter den anderen in zwei Teile schlug und sich dabei eine Flut roter Sägespäne über die Terrasse ergoss. Sie betrachtete ihren Neffen und seufzte.
»Dieser Junge wächst ohne die geringsten Regeln auf.
Zum Regieren wird er niemals stark genug sein, sofern man ihn nicht seiner Mutter eine Weile wegnimmt.«
»Sein hoher Vater war ganz eurer Ansicht«, hörte sie eine Stimme neben sich.
Sie wandte sich um und fand Maester Coleman vor, der einen Becher Wein in der Hand hielt.
»Er wollte den Jungen als Mündel nach Dragonstone schicken, müsst ihr wissen. Oh, vermutlich sollte ich darüber nicht sprechen.«
Sein Adamsapfel hüpfte nervös unter der losen Ordenskette.
»Ich fürchte, ich habe zu viel von Lord Hunters exzellentem Wein genossen. Die Aussicht auf ein Blutvergießen strapaziert meine Nerven.«
»Ihr täuscht euch, Maester«, entgegnete Caitlin. »Es war Casterly Rock, nicht Dragonstone, und diese Vereinbarungen wurden erst nach dem Tod der Hand getroffen, ohne Zustimmung meiner Schwester.«
Der Kopf des Maesters zuckte derart heftig am Ende seines lächerlich langen Halses, dass er selbst halbwegs wie eine Puppe aussah.
»Nein, ich bitte um Verzeihung, Milady, doch war es Lord John höchst selbst, der...«
Unter ihnen erklang laut eine Glocke. Hohe Herren und Dienstmädchen gleichermaßen unterbrachen, was sie gerade taten, und traten an die Balustrade. Unten führten zwei Gardisten in himmelblauen Umhängen Tyrion Lannister herein. Der pausbackige Septon der Eyrie begleitete ihn zur Statue in der Mitte des Gartens, einer weinenden Frau, die aus gemasertem Marmor gehauen war und zweifellos Alyssa darstellen sollte.
»Der böse kleine Mann«, sagte Lord Robert kichernd. »Mutter, darf ich ihn fliegen lassen? Ich will ihn fliegen sehen.«
»Später, mein kleiner Liebling«, versprach Lysa.
»Erst die Prüfung«, leierte Sir Lynn Corbury, »dann die Hinrichtung.«
Ein Augenblick später erschienen die beiden Kontrahenten an verschiedenen Seiten des Gartens. Dem Ritter standen zwei junge Knappen zur Seite, dem Söldner der Waffenmeister der Eyrie. Sir Vardis Egan steckte von Kopf bis Fuß in Stahl, einer schweren Rüstung über Kettenhemd und wattiertem Wappenrock. Große, runde Medaillons, bemalt mit dem blauen und cremefarbenen Siegel, das den Mond und den Falken des Hauses Arryn zeigte, schützten die verwundbare Verbindung von Arm und Brust. Ein metallener Rock bedeckte ihn von der Hüfte bis fast zum Knie, während um seinen Hals ein solider Ringkragen lag. Falkenschwingen sprossen aus den Seiten seines Helms, und sein Visier war ein spitzer Eisenschnabel mit schmalem Seeschlitz. Bronn war so leicht gepanzert, dass er neben dem Ritter fast nackt aussah. Er trug nur ein schwarzes, ödiges Kettenhemd über hartem Leder, einen runden, stählernen Halbhelm mit Nasenschutz und dazu eine Kettenhaube. Hohe Lederstiefel mit stählernen Schienbeinschützern an den Beinen und Scheiben von schwarzem Eisen waren in die Finger seiner Handschuhe genäht. Doch fiel Caitlin auf, dass der Söldner seinen Gegner um einen halben Kopf überragte und größere Reichweite besaß. Zudem war Bronn 15 Jahre jünger, falls sie das richtig einschätzte. Sie knieten im Gras neben der weinenden Frau einander gegenüber, zwischen ihnen Lannister. Der Septon nahm eine facettierte Kristallkugel aus dem weichen Stoffbeutel an seiner Hüfte. Er hob sie hoch über den Kopf, und Licht brach sich in alle Richtungen. Regenbogen tanzten auf dem Gesicht des Gnomes, Mit hohem, feierlichem Singsang bat der Septon die Götter herabzusehen und zu bezeugen, die Wahrheit in der Seele dieses Mannes zu ergründen, ihm Leben und Freiheit zu schenken, falls er unschuldig sei, oder ihn in den Tod zu schicken, sollte er Schuld tragen. Seine Stimme hallte von den umstehenden Türmen zurück. Nachdem das letzte Echo verklungen war, ließ der Septon seine Kristallkugel sinken und entfernte sich eilig. Tyrion beugte sich vor und flüsterte Bronn etwas ins Ohr, bevor die Gardisten ihn abführten. Lachend stand der Söldner auf und wischte Gras vom Knie. Robert Arryn, Lord über die Eyrie und Hüter des grünen Tales, zappelte ungeduldig auf einem erhöhten Stuhl herum.
»Wann kämpfen Sie denn endlich?«
fragte er unverblümt. Ser Vardis wurde von einem seiner Knappen auf die Beine geholfen. Der andere brachte ihm einen dreieckigen Schild von beinahe 4 Fuß Höhe aus schwerer Eiche mit Eisennägeln beschlagen. Diesen banden sie an seinem linken Unterarm fest. Als Lysas Waffenmeister Bronn einen ähnlichen Schild anbot, spuckte der Söldner aus und winkte ab. Ein 3 Tage alter, rauer, schwarzer Bart bedeckte Kinn und Wangen, doch wenn er sich nicht rasierte, dann nicht aus Mangel an scharfen Klingen. Die Schneide seines Schwertes besaß den gefährlichen Glanz jenen Stahls, den man täglich stundenlang geschliffen hatte, bis er zu scharf war, als dass man ihn berühren konnte. Ser Vardis streckte die Hand im Panzerhandschuh aus, und sein Knappe drückte ein hübsches Langschwert mit doppelter Schneide hinein. In die Klinge war mit zartem Geflecht ein Morgenhimmel eingraviert, der Griff war ein Falkenkopf, der Handschutz in Form von Flügeln gehalten.
»Dieses Schwert habe ich für John in King's Landing anfertigen lassen«, erklärte Lysa ihren Gästen.